Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen, den WM-Thekenphilosophen, die wieder über die Fußball-Weltmeisterschaft reden. Wer sind wir? Das ist einerseits meine Wenigkeit, Ralf Friedrichs und natürlich der ganz große RTL-Moderator Thomas Wagner. Herzlich willkommen, Thomas.
Ach, wie schön.
Ja.
Tag, lieber Ralf.
Ja, wunderschönen guten Tag. Heute haben wir eine sehr, sehr interessante WM zu besprechen.
Ich bin gerade am Schlucksee.
Ja, am Schlucksee, genau. Den werden wir definitiv auch diskutieren. Ich bin übrigens vor kurzem dran vorbeigefahren.
Ja, ich habe es gesehen.
Ja, hast du gesehen. Ne? Ja. Und bin auch mal stehen geblieben. Wir haben
da
schöne Aufnahmen gemacht. Ich wollte einmal diese Atmosphäre des wunderbaren Schlucksees einatmen, den manche fälschlicherweise immer noch Schlucksee nennen.
Ja.
Also da steht auch überall Schlucksee, habe ich gar nicht verstanden. Ja, kleiner Spaß beiseite. Natürlich die Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft 1982 auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Bevor wir darüber reden, es ist die erste große WM mit 24 Teams.
Ganz genau. Und übrigens auch, glaube ich, die Rekordanzahl an Stadien, 17 Stadien in 14 Städten.
Irrsinn.
Das ist Wahnsinn, muss man sagen.
Also im Vergleich zu den vorherigen Weltmeisterschaften war das schon Gigantonomie. Ne?
Ganz genau.
Klar, es wurde ja auch immer mehr Fernsehen, es wurde immer mehr. Also es war, die WM hatte mittlerweile richtig, also ja,
richtig Fahrt aufgenommen. Da hat es auch das erste Mal weit über 100, ich glaube 107 Bewerber oder sowas. Also es war jetzt mittlerweile, da musste jeder dabei sein.
Ja, absolut. Und natürlich durch die Aufstockung waren auch sehr viele sogenannte kleine Länder dabei, die sogenannten Exoten.
Ja, ich glaube Algerien, Honduras, Kamerun, Kuwait und Neuseeland mit ihrer WM-Premiere.
Genau, über Kuwait werden wir gleich bestimmt noch reden.
Dafür die Holländer als zweifacher Vize-Weltmeister in ihrer Quali-Gruppe, ich glaube nur Vierter geworden hinter Belgien, Frankreich und Irland, also raus.
Ja, das ist unten großer ist immer raus. Also zu denen zählten die Holländer dann schon als Vize-Weltmeister 74 und 78, nachdem sie ja vorher keine große WM-Historie hatten. Aber das war definitiv in dem Moment schon der Fall. Aber die Engländer waren wieder dabei.
Die Engländer waren wieder dabei und hatten eigentlich auch, Tony Woodcock war ja zum Beispiel auch dabei, Kevin Keegan, also so die Generation und wurden eigentlich wie fast immer, wenn sie dabei sind, mit auf ein Favoritenschild gehoben.
Ja, aber meistens geht das dann nicht gut. Das ist auch diesmal nicht, aber da kommen wir sicher im Verlauf noch zu reden. Die Ungarn, meine so eine kleine Lieblingsmannschaft.
Ja, da merkt man.
Ich mag sie einfach. Irgendwie, die hatten damals, also 78, da hatten sie einen Spieler dabei, Tibor Nilagi oder Terence.
Oh, ja.
Das waren tolle Spieler.
Super.
Also war ich total begeistert. Und 82 waren die dann auch wieder dabei und haben sogar den höchsten WM-Sieg rausgeschossen.
Genau, gegen El Salvador.
Genau, 10-1.
Ne? 10-1, ja.
Der einzige zweistellige Sieg, der jemals bei einer WM erzielt wurde.
Genau, und ich glaube, wenn ich es richtig habe, dass es im Vorfeld zwischen El Salvador und Honduras, glaube ich, um dieses Spiel. Da haben wir ja 69 drüber gesprochen.
Ja, das war so.
Dieser Fußballkrieg, das hatten wir ja schon.
Genau,
mal,
das war zum Glück nicht mehr der Fall, aber immerhin hatten sie sich qualifiziert, aber ich glaube, im Nachhinein haben sie sich gewünscht, sie hätten es nicht geschafft. Aber immerhin halten sie mit einem Rekord. Ja, Österreich auch wieder dabei.
Österreich wieder dabei.
Und das Interessante, da kommst du jetzt als großer HSV-Fan sicher zum Zug, denn die Österreicher wollten, obwohl sie sich qualifiziert haben, hinter den Deutschen, da kommen wir leicht drauf zurück, haben ihren Trainer entlassen und wollten Ernst Happel für die WM haben.
Dringend. Ganz genau.
Nur für die WM.
Ja, nur für die WM. Weil das hat ja bei Happel ja 78 schon gut geklappt. Ne?
Ja.
Weil er ist ja damals einfach nur kurz vorm Turnier. Er hat ja mit der Qualifikation überhaupt nichts zu tun gehabt.
Ja.
Wurde dann irgendwie eingeflogen. Und wir haben das ja hier eindrucksvoll, glaube ich, bei der WM 54 belegt, wie schwierig das Verhältnis zwischen Ernst Happel und dem österreichischen Verband war und der österreichischen Öffentlichkeit, ne? Weil damals wurde ihm ja unterstellt, er hätte absichtlich gegen die Deutschen im Halbfinale Fehler gemacht, ich glaube ihm und Zeman im Torwart. Ne? Und ja, man wollte ihn haben, aber hat dann letztlich, er war bei uns in Lohn und Lob.
Er war beim HSV, der HSV hat das auch nicht gerne gesehen, aber ich glaube, sie hätten ihn gelassen. der DFB hat es am Ende verboten. Und zwar natürlich, weil wir haben ja gegen die gespielt.
Ja, ne? Ja, hey, das wusste und, ich zum Beispiel
gar nicht. Und Ernst Happel hat dann in einem Interview, er war dann auch sauer, er hätte es gemacht.
Ja.
Ne? Er hat dann auch gesagt, ja, ne, das versteinigt, ne? Also in seinem Idiom halt dann gesagt, ne? Von wegen, das ist doch das letzte Gruppenspiel und dann ist doch eh schon alles gelaufen mit den Deutschen. Also nach dem Motto, da sind die ja schon qualifiziert.
Ja, hat er ja nicht Unrecht gehabt.
Ja, normalerweise. Aber das ist ein bisschen anders gelaufen.
Genau, genau. Ja, und so kam ein, ich glaube, Georg Schmidt hieß dann der Trainer der Österreicher.
Ja, das siehst du, da hast du mich jetzt, weil ich weiß gar nicht mehr, wer es am Ende geworden ist.
Ja, irgendwie mit Felix Latzke hatten sie so ein Trainer-Duo, er stand aber letztlich dann auf dem Spielberichtsbogen.
Latzke und das war doch der Peitschenknaller und der andere war halt dann so ein bisschen der Intellektuelle
Sonst,
die haben sich das geteilt.
Ja, ja, genau.
Ach du lieber Gott, stimmt, jetzt wo du es sagst. Also, ja, Österreich, aber da kommen wir natürlich gleich drauf zu sprechen. Ernst Happel wurde es dann eben nicht. Und,
geil,
dann,
was du hier wieder ausgräbst.
Ja. Sollen wir über Italien reden? Über die Vorrunde der Italiener?
Sollen
wir? Ja.
Und Walter Eschweiler, ne? Ist der nicht auch da? Ist der nicht da über den Haufen gerannt worden in dem einen Spiel? Ne, das war Peru gegen Polen, glaube ich.
Das
ne?
muss Peru gewesen sein. Ich weiß aber nicht mehr gegen wen. Aber die,
Peru
die,
gegen Polen, glaube ich.
Die Rückwärtsrolle habe ich noch vor Augen. Also die hat natürlich also einen hohen künstlerischen Wert. Also von der B-Note würde ich sagen, locker eine 10,0.
Ne? Ja, absolut.
Also das war eine wunderbare Sache.
Ja, wir die Italiener, wie gesagt, wir reden darüber. Italien. Es ist der erste Weltmeister, der in der Vorrunde kein Spiel gewonnen hat.
Ja.
Sie haben 3x1:1 gespielt und sind mit dem sagenhaften Torverhältnis, also sie haben 3:3 Punkte gehabt und 3:3 Tore und sind deshalb gegenüber Kamerun, die sich frecherweise 0-0 mal erlaubt haben und 2:2 Tore hatten,
also rübergekommen. Wenn es eines weiteren Beweises gebraucht hätte, ne, dafür, dass die Italiener gerade nach einer schlechten Vorrunde, die sie aber irgendwie überstehen,
deshalb am gefährlichsten sind. Wir haben vor ein paar Folgen mal gesagt, entweder scheiden die Italiener also vor dem Turnier aus oder in der Vorrunde oder sie kommen mindestens unter die letzten vier. Also da gibt es irgendwie kaum was dazwischen.
Also so, dass die mal im Viertelfinale rausgehen oder sowas.
Ganz, ne?
Oder
ganz
so, das gibt es eigentlich in der Form gar nicht. Das ist zwar mein Glas, aber kein Problem. Ey, der Kollege Wagner ist so auf seine Italiener fixiert, dass er sich gerade aus meinem Glas getrunken hat, aber kein Problem. Ist ja sozusagen eine Familie. Ja, also, nee, das war aber wieder die Italiener. Ne? So, und seitdem habe ich sie auch wirklich auf dem Schirm. Also gerade dann bin ich vorsichtig und du musst sie immer, das war ja dann 2006, kommen wir auch drauf zu sprechen,
die Vorrunde. Ja, und es war ja 82, muss man ja auch sagen, also für die Italiener, die kamen ja auch irgendwie aus einem Bestechungsskandal raus. Paolo Rossi war
Irrsinn.
Jahrelang gesperrt gewesen, auch für die Nationalmannschaft und sowas. Also, ja, ähnlich auch wie 2006 gab es das ja auch. Also die Italiener sind immer dann am allerstärksten, wenn man ihnen gar nichts zutraut.
Ja, und dann gab es auch diesen Presseboykott, die haben ja wirklich dann, also es gab natürlich jede Menge Kritik nach dieser grauenhaften Vorrunde, weil die italienische Presse, die ist einerseits, ist ja wie ein Köln, ne? Also die ist dann total beschwingt, wenn es gut läuft.
Köln ist ja auch die nördlichste Stadt Italiens.
Ja, deswegen sage ich das. Ja. Ist ja quasi der nördliche Ausläufer. Und so ähnlich ist es halt dann auch bei Niederlagen. Ne? Dann ist natürlich alles grausam, oder Niederlagen waren es ja keine, aber man erwartet natürlich von dem großen Italien was anderes als 300.
Da gab es Silenzio Stampa.
Ja, also es gab wirklich genau das. Ne? Also es gab einen Presse Boykott. Ja, ich glaube, später sind sie was redseliger geworden, aber das hat natürlich dann auch sportliche Gründe. Ja, dann kommen wir natürlich auch mal zur deutschen Mannschaft. Da muss man auch einfach mal sagen, wir hatten ja sozusagen einen neuen Bundestrainer. 78 kam Jupp Derwall, der hat dann Helmut Schön abgelöst, war ja jahrelang dann auch schon vorher Assistenztrainer gewesen. Und es gab erstmal eigentlich eine Euphorie.
Absolut. Es ist, muss man sagen, oft ja in der Geschichte der deutschen Erfolge der Nationalmannschaft eher so die Entwicklung eines Teams in einem Zyklus, zum Beispiel gut an Helmut Schön zu, den wir letzte Woche ja ausdrücklich gewürdigt haben. 66 mit einer blutjungen Mannschaft, Vizeweltmeister, 70 dieses epische Turnier in Mexiko und krönt sich dann 74 zu dem Ganzen.
Ja.
Bei Jupp Derwall gefühlt kam der Erfolg viel zu früh.
Ja.
Also der kam nach dieser bleiernen WM Argentinien, der hat, glaube ich, die Rekordserie aufgestellt mit 23 Spielen.
Die ohne ewig lang nicht verloren.
Ohne Niederlage.
Bis zum Mundialito.
Genau, wurde mit einer über blutjungen Mannschaft Europameister, 80. Dann diese Mundialito, diese offizielle Mini-WM der Weltmeister. Und 82 eigentlich ein Vize-Weltmeistertitel, auf den man eigentlich stolz sein könnte, aber aus diversen Gründen es eben auch nicht ist. Ja. Und dann diese schlechte EM 84 und dann war er eigentlich Geschichte. Also da ging es eigentlich mit dem Riesentriumph direkt am Anfang los und dann wurde es sukzessive immer schlechter.
Ist vor allen Dingen, abgeschlagen.
Vor allen Dingen hat sich diese Mannschaft, diesen Geist, den sie 80 hatten, und ich meine mit blutjungen Spielern, Toni Schumacher war noch Schuster. Relativ jung, Bernd Schuster, Karl-Heinz Förster,
Klaus Allofs,
das waren ja alles, da hat die Mannschaft sich nicht bewahren können, weil Derwall, glaube ich, auch ein paar Fehler im Vorfeld gemacht hat, also zum Beispiel an der Personalie Bernd Schuster, ein Weltklasse-Spieler, der diesem Turnier 80 auch einen Stempel aufgedrückt hat, der hatte, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, die haben mittwochs gegen Brasilien gespielt in Stuttgart und er hatte Donnerstag ein Pokalspiel mit dem FC Barcelona. Es gab ja noch nicht diese abgestimmten FIFA-Terminpläne. Und für Jupp Derwall war immer das Wichtigste nach dem Länderspiel die blaue Stunde. Ja, da wurde halt richtig gesoffen.
Ja, und ich glaube im Partykeller von Hansi Müller war
das. Im Partykeller von Hansi Müller. Und es gab ja noch keine Handys und sowas. Und irgendwie hat Bernd Schuster wohl Toni Schumacher gesagt in der Kabine nach dem Spiel, du, ich komme da nicht mehr mit, ich habe morgen ein Pokalspiel. Es war wohl vorher auch schon klar, aber sag das bitte nochmal. Da gibt es jetzt verschiedene, müsste man Toni Schumacher nochmal fragen, ob es Jupp Derwall gesagt hat, ob der es nicht mehr gehört hat, ob er es vergessen hat, ob Jupp Derwall es vergessen hat. Jedenfalls wurde der suspendiert, weil er nicht mitgesoffen hat. Das muss man sich mal vorstellen.
Und dann war Bernd, wenn man dabei in der Theke sitzen, vollkommen berechtigt.
Ja, ja. Aber dann war Bernd Schuster halt auch sehr beratungsresistent. Ja. Der war dann auch sehr, sehr stur. Er bedauert das ja heute sehr, dass ein solcher Spieler keine Weltmeisterschaft gespielt hat. Das ist eigentlich Wahnsinn. Ja, und so hatten wir eigentlich ein Problem auf diesem zentralen Punkt.
Aber dafür kam ja Paul Breitner wieder.
Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist die Wurzel allen Übels.
Ja.
Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass Paul Breitner rein spielerisch zu seiner großen Zeit schon ein Weltklasse-Spieler war, aber für ein Mannschaftsgefüge eine Katastrophe. Also er konnte saufen wie ein Berserker, hat das auch immer getan, hat dann irgendwie
Schluchsee,
hat dann seine Leute mitgezogen. Er konnte das dann auch am nächsten Morgen laufen. Die anderen sind wie nasse Lappen darum gekrochen. Eike Himmel muss Kohle verzockt haben, dass alles zu spät war. Weil kann man sich auch vorstellen, Paul Breitner, ein Alpha-Tier, die anderen wollen alle um die Gunst buhlen. Dann spielst du sicherlich auch mal mit, obwohl du die Kohle damals gar nicht hattest. Du säufst mit und der Mannschaftsgeist muss komplett im Eimer gewesen sein. Da gab es dann auch diesen Disput Breitner gegen Magath. Mhm. Magath eher so ein bisschen der Feingeist. Denkt man heute gar nicht.
Ja, mehr. Ja, aber damals
intellektueller Schachspieler und sowas. Und natürlich an diesen Alpha-Tieren haben sich dann auch Dinge entzündet. Dazu Breitners bester Buddy Karl-Heinz Rummenigge, der eigentlich dauernd verletzt war. Auch nicht seine Leistung gebracht, hat dann die Kölner Fraktion um Schumacher, ja, der irgendwie auch sein Eigenleben ein Stück weit geführt hat. Also eine 2 Jahre nach einem super Triumph in Italien eigentlich in sich komplett zerstrittene und versoffene Mannschaft.
Was eigentlich völliger Wahnsinn war, wenn du mal bedenkst, wie die durch die Qualifikation, die sind ja wie ein heißes Messer durch Butter gegangen. Ja. Es war die beste Qualifikation aller Zeiten. Ich glaube 30-3 Tore oder was.
Ja, ich glaube jedes Spiel gewonnen.
Jedes Spiel gewonnen. Ja. Und die haben zweimal die Österreicher, die natürlich immer auf Krawall gebürstet waren, ganz klar distanziert. Und das war ja immer noch in dieser Phase, was du eben schon gesagt hast. Rein sportlich war diese Mannschaft wirklich in der Lage, Weltmeister zu werden. Ne? Und zumindest da ein ernstes Wort mitzureden, was sie am Ende ja auch getan haben, aber unter merkwürdigen Dingen. Und dann halt dieser Paul Breitner, der, ich will es einfach nur mal bestätigen, spielerisch damals auch in der Bundesliga wirklich das Maß aller Dinge war. Aber letzten Endes dann in diese Mannschaft überhaupt nicht reingepasst hat.
Nee, genau.
Also er hat auch sein eigenes Süppchen gekocht. Ich weiß noch, für den Werbevertrag hat sich also sein Bart abrasiert für Pietralon, für diese Werbung, weil er dann wieder wie 74 ohne Bart
war. Ja, und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, Breitner war ja eigentlich auch der Anführer dessen, was wir heute die Schmach von Giron halt einfach kennen. Nur zur Ausgangsposition, für die es nicht wissen. Erst nach diesem Turnier wurde festgelegt, dass die Gruppenspiele am dritten und letzten Spieltag alle zeitgleich stattfinden müssen,
ja,
weil das Problem war, die Algerier hatten ja die Deutschen geschlagen, Rabah Madja und Lakhdar Belumi, das waren ja die, ja, Derwall hatte ja gesagt, was soll ich meinen Jungs Bildern von Algerien zeigen, die lachen mich aus.
Was soll ich mich jeck machen wegen Algerien?
Genau, dann hatten wir 4-1 gegen Chile gewonnen, Tor übrigens von Uwe Reinders, der sich dann beim Tischtennisspielen irgendwie verletzt hat.
Ja, herrlich.
Also, ich glaube, irgendwie eine Glasscherbe oder sowas, die ist wahrscheinlich vom Feiern noch übrig geblieben oder was weiß ich nicht alles.
Weiß der Geier, aber die Umstände sind
unnichtbar. Die Österreicher hatten beide ihre Spiele gewonnen Und die Algerier haben das letzte Gruppenspiel nach einer 3-0-Führung dann nur noch 3-2 gegen Chile gewonnen. Das hieß, vor dem Spiel Österreich gegen Deutschland war allen klar, wenn die Deutschen mit einem oder zwei Toren Unterschied gewinnen, sind beide Mannschaften durch.
Ja.
Das ist für mich auch die klare Schuld der FIFA vom Reglement. Denn dass, wenn du am Platz plötzlich merkst, wir sind übrigens beide weiter, dann musst du dich nicht, also ich habe mit ganz vielen Nationalspielern gesprochen, die mir alle glaubwürdig sagen, da gab es im Vorfeld überhaupt gar keine Absprachen. Die Deutschen haben noch losgelegt wie die Feuerwehr, Horst Rubech früh das Tor gemacht, aber plötzlich so nach 30, 35 Minuten schlich dann bei allen so im Hinterkopf auch rein und dann kennst du dich natürlich auch, dann haben die dann am Platz mal, komm jetzt, wir sind ja jetzt beide weiter. Das finde ich noch irgendwo sogar als Sportler bei einem Spiel von der Bedeutung sogar noch nachvollziehbar. Hm. Das Schlimme war halt einfach, wie die nachher damit umgegangen sind. Naja. Vor allen Dingen Paul Breitner.
Ja, ja.
Dann gab es ja irgendwie Aufläufe vom Mannschaftshotel da, glaube ich, in Tiron oder was, oder wo sie waren. Da haben die Wasserbomben auf die Leute da runtergeschmissen. Breitner hat gemeint, dann sollen sie irgendwo anders hin. Es gibt dieses legendäre Interview mit Harry Valerien, der ihn hart fragt und so, ja, wer glaubt, der soll unterhalten werden. Also eine Arroganz an den Tag gelegt.
Ja, das waren sehr arrogante Sprüche.
Unglaublich. Und der Einzige, der von der Absprache anscheinend nichts wusste, war Schoko Schachner. Der hat permanent versucht, noch ein Tor zu erzielen und wurde dann von den Österreichern selber angeraubt.
Ja, die Österreicher wollten die Deutschen, glaube ich, nicht zu sehr reizen, so nach dem Motto, wenn die Maschinerie einmal ins Rollen gerät. Die Deutschen waren natürlich immer noch gefürchtet aufgrund ihrer Qualitäten. Wie gesagt, Europameister und eine saugute Qualifikation gespielt. Also da war schon noch Respekt da und dementsprechend haben die gesagt, okay, wenn die nicht wollen, wir wollen auch nicht mehr. Dann hat sich das einfach ergeben auf dem Platz. Aus sportlichem Sinne verwerflich, muss ich auch ganz klar so sagen. Aber menschlich nicht völlig.
Also genau, aber dann hätte man zumindest wirklich auch nachher dazu stehen müssen, hätte gesagt, wir wollten das nicht so, aber irgendwann ist das Spiel so gelaufen, wir hatten beide Angst, das sah scheiße aus, es tut uns auch echt ein bisschen leid für die Algerier, aber so war es nun mal.
Sie haben sich dann auch mit billigen Mitteln verteidigt. Ja. Ich meine, klar, die wurden vom Publikum natürlich dann auch provoziert, zu Recht, klar, die haben ja dann die Geldscheine überall gezeigt und haben das Spiel niedergepfiffen. Eberhard Staniek, der damals der Reporter war, das hat dann das Kommentieren eingestellt, hat immer so, wenn ihr nicht spielt, dann arbeite ich
cool, also, von ihm eigentlich.
Eigentlich cool, ja. Aber auf der anderen Seite auch
Legende, Eberhard Staniek.
Ja, absolut. Und als dann natürlich dann dieses negative Echo immer mehr auf sie hereinprasselte, sind sie nicht hingegangen und haben sich, ich sage mal, geöffnet und gesagt, okay, Leute, war scheiße, hat sich aber ergeben. Sondern sie haben dann auf arrogant gemacht, haben ganz klar gesagt, ihr versteht das doch alles nicht. Ne?
Und da war Paul Breitner halt der Anführer.
Ja, und auch da schon ein gewisser Toni Schumacher, der auch da immer ins Publikum abgewunken hat. Und
aber
so.
Der war ja wenigstens, das muss man sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt Toni Schumacher Fan in vielen Dingen, die er so gemacht hat, aber der hat natürlich Leistungssport professionell vorgelebt bis zum Exzess.
Und der hat, da muss ich ihn jetzt auch mal in Schutz nehmen, gegen alles, was nachher noch kommt, ganz klar, da ist vieles passiert, was verwerflich war. Aber das hatte den Auslöser auch schon am Schluchsee, weil der ist darüber verzweifelt. Ne? Mhm. Der hat dann wirklich seinen Manager Rüdiger Schmitz, den konnte ich auch darüber mal befragen, angerufen und hat gesagt, hol mich ab, ich halte das hier nicht aus. Ne? Mhm. Die saufen wie die Löcher, die trainieren nicht, hier passiert nichts. Ich meine, Toni ist auch kein Kind von Traurigkeit gewesen. Aber er hatte eine unheimlich professionelle Einstellung.
Ja.
Und,
definitiv.
Und den hat das gewurmt und zwar aber Wochen.
Aufgefressen
fast. Ja, und der hat natürlich auch an Paul Breitner sich gerieben, obwohl er beides Alpha-Tiere, aber Schumacher war noch nicht so weit in der Hacke.
Richtig, aber der hat sich halt auch nichts geschissen von dem Breitner.
Ja, ne? Nee, natürlich nicht. Ja. Also der hat sich von dem ja nichts gefallen lassen. Da gab es ja immer diese schönen Szenen zwischen den beiden vor einem Elfmeter, Bayern gegen FC und dann machen die ihre Privatwette, ich halte ihn, ne? Und dann hinterher hat er dann 100 Mark Scheine hochgehalten, weil der Breitner den Elfmeter dann doch verwandelt hat. Ne? Also es waren halt Typen, muss man schon sagen.
Ja, ja, klar.
Aber da ist was hochgebrodelt, was hochgekommen.
Absolut. Und es war damals ja so ein Stück weit auch, dass es einen starken Bayern-Block gab, auch einen starken HSV-Block. Die haben sich, glaube ich, sogar ganz gut verstanden. Dann fühlte sich Schumacher so ein bisschen mit der Kölner Fraktion, junger Litti und sowas, so ein bisschen.
Ja, das hat aber 86 dann nochmal, da kommen wir auch nochmal.
Ja, ja, klar.
Da
aber
ist dann richtig erst.
Aber da fing es auch schon so ein Stück weit an.
Da war die Kölner Fraktion beteiligt und das fing aber da schon an, da gebe ich dir recht. Ja. Also das hatte schon da so seinen Ursprung. Mhm. Und also in der Mannschaft hat es halt dann halt auch nicht so richtig gestimmt dann. Ne? Dadurch, wie gesagt, Breitner hat dann im Prinzip die ganze Chemie der Mannschaft komplett durcheinander gebracht.
Ganz genau.
Ja, sportlich, über Algerien-Spiel müssen wir nicht lange reden, hast du ja schon im Prinzip angesprochen. Wir haben sie einfach unterschätzt, Punkt.
Genau.
Nichts anderes.
Typisch, ich weiß noch, ich als Zehnjähriger im Fernsehen, ich war so verzweifelt, weil ich gar nicht verstanden habe, wie Deutschland gegen Algerien verlieren kann. Wenn man sich das heute anguckt, eine pomadige Leistung. Die wurden einfach von den Algeriern richtig vernascht und haben verdient verloren.
Ja.
Gut, war natürlich dann ein Erweckungserlebnis, dass die Chilenen mit 4-1 klar nach Hause geschickt. Ja. Über das andere Spiel haben wir gesprochen.
Dreimal Rummenigge, der trotz der eben erwähnten Verletzung nachher 5 Tore am Ende auf dem Konto hatte.
Ne? Ganz genau.
Musste auch erstmal bringen. Aber
ja, zu der Zeit war, also
die Verletzung hatte natürlich
durchgeschleppt. Ich bin sicherlich auch so als Typ überhaupt kein Rummenigge-Fan, aber zu der Zeit war der natürlich absolute Weltklasse. War ja zweimal auch Europas Fußballer des Jahres, also da gibt es kein Vertun.
Ist eigentlich traurig, dass er bei beiden WMs, 82 und er war auch 78 schon dabei, aber auf seinem Zenit, 82 und 86, beides mal eigentlich sich verletzt durch
den Ganz Weg genau, und hat. Also für ihn selber, aber auch die Statik der Mannschaft irgendwie, weil er natürlich als Kapitän oder als Weltklasse-Spieler eigentlich immer gesetzt war, aber er war nicht fit und das hätte man zum, also 86 war es dann noch krasser eigentlich.
Ja, ja, da war es auch, oh ja, aber er hat dann auch eine wichtige Rolle gespielt, vor allem im Halbfinale,
ganz
war natürlich gleich drauf zu reden. Man muss natürlich auch nochmal darüber reden, dass dieser Modus dann auch komisch war, weil es gab danach Dreiergruppen.
Ganz
genau. Du hast dann ja klar Deutschland dann durch dieses geschobene
Spiel. Das will ich gerade nämlich auch sagen. Ja. Also gut, dass du es ansprichst. Man hatte 24 Teams und diese komische Regelung mit den Dritten, die kam erst dann später. Ich glaube, die wurde dann 86 eingeführt. Hier war es so, die zwei Ersten kamen weiter, du hattest 12 Mannschaften und musstest irgendwie da drauf kommen und hattest 4 Dreiergruppen.
Ja.
In denen aber nur der Gruppenerste weiterkam.
Ja.
Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, eigentlich ein interessanter Modus, weil wenn in der Dreiergruppe nur einer weiterkommt, dann kannst du ja gar nicht nur auf Verhindern spielen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass gerade in einem ersten Spiel die Angst natürlich so groß war, das Spiel zu verlieren,
ja,
weil du mit der Niederlage ja schon weg bist,
ja, ja, ja,
dass es dann vielleicht doch ein bisschen kontraproduktiv war. Aber eins ist ganz klar, wenn du allein die deutsche Zwischenrundengruppe siehst,
ja,
Deutschland, England und Spanien.
Ja.
Wenn du die andere siehst, Italien, Brasilien, Argentinien, das war ja Wahnsinn, was das für. Und deshalb konnten die Österreicher übrigens mit der Niederlage auch leben, weil die in der Gruppe mit Nordirland, die Spanier geschlagen hatten und deshalb Gruppensieger waren, und den Franzosen, die damals noch nicht die Franzosen waren, wie wir sie heute kennen, haben die sich sogar Chancen ausgerechnet in der Gruppe, da was zu machen.
Ja, und am Ende hat es ja auch geklappt. Ne?
Also ja, also die Österreicher sind ja hingekommen, aber die sind in der Gruppe natürlich dann ausgeschieden.
Ja, ja, die Österreicher. Ich meine jetzt auch die Franzosen.
Ja, ja, klar.
Das war letzten Endes interessant, einerseits. Andererseits, du bist natürlich im letzten Spiel dann quasi in einer Zuschauerrolle. Also eine Mannschaft ist dann immer in der Zuschauerrolle.
Richtig, und das kann auch nicht, der kann der Modus auch nicht
sein. Ja, und das ist Wahnsinn. Also die Deutschen waren ja nachher dann in der Algerien-Rolle, weil die Algerier mussten ja uns zugucken, wie wir gegen die Österreicher nicht Fußball gespielt haben und umgekehrt auch. Und wir mussten dann, soll man chronologisch vorgehen, wir haben erst gegen England gespielt.
Genau.
Das war ein Langweiler vor dem Herrn, eben was du gerade gesagt hast. Beide Mannschaften hatten Angst zu verlieren, 85. Minute schießt Rummenigge an die Latte, das war, glaube ich, der einzige Wachmacher, ansonsten war da gar nichts. Ein langweiliges Spiel, ein langweiliges 0-0. Dann gewinnst du gegen den Gastgeber Spanien 2-1.
Und das also war auch eine Qualität,
ganz wichtiges Spiel,
auch ein gutes Spiel. Qualität dieser Mannschaft, muss man dann auch sagen, bei allem, was wir jetzt negativ besprochen haben, eigentlich immer, wenn du kurz vom wenn du kurz davor warst, das Turnier zu verlassen, ob eben nach diesem Vorrundending gegen Algerien, ob nach dem 0-0 gegen England, ob im Halbfinale dann später, hat sie Qualität gezeigt.
Ja.
Und das darf man übrigens nicht vergessen. Du hast im Laufe dieses Turnieres immerhin Österreich und noch viel stärker einzuschätzen, England, Spanien und Frankreich aus dem Weg geräumt.
Ja,
da
ja.
ist nichts mit leichtem Weg, nein, und das weiß ich nicht alles. Also das war schon Wahnsinnsqualität.
Sportlich war das völlig okay.
Absolut.
Also,
und gerade
das Spiel war auch gut.
Gut, also die Spanier sind in diesem Turnier irgendwie nie so richtig in den,
so richtig
in den Modus reingekommen. Auch dieses, man wollte ja mit dieser WM auch so diese tiefe Spaltung des Landes zwischen den einzelnen Regionen und Madrid überwunden, hatten den Wundertorwart Arconada zum Beispiel.
Ja, den durften wir im letzten Spiel bewundern.
Ja, genau. Aber,
gegen die Engländer, das war ja für uns wichtig.
Genau, genau. Aber kam nie richtig in das Turnier rein. Links außen Lopez Ufarte ist mir immer noch im Kopf geblieben.
Jo.
Aber die haben 2-1 geschlagen in einem, wie du sagst, richtig guten Spiel. Und dann die Zuschauerrolle und dann aber auch die Charakterstärke der Spanier, die selber dadurch schon gar nicht mehr ins Finale kommen konnten, sich nicht gegen die Engländer zu ergeben, denn hätten die Engländer mit 2 Toren Unterschied gewonnen,
dann
wären wir raus gewesen.
Ja. Im Halbfinale wären sie dann gewesen. Aber so wären wir raus gewesen. Aber weil eben dieser bereits genannte Arconada wirklich geil gehalten hat, weil die Engländer waren schon überlegen,
ja,
und hätten das Spiel auch verdient gewonnen normalerweise, aber der hat einfach alles gehalten, der Junge. Ne? Der hat einfach gnadenlos hinten alles weggeknallt und dementsprechend stand Deutschland auf einmal im Halbfinale. Und da, du sagst es gerade, viele haben sich mehr oder weniger gewundert, wie können wir mit so einer Leistung überhaupt ins Halbfinale kommen? Nein, die Leistung war sportlich nicht so verkehrt, jedenfalls in einzelnen Spielen nicht, ja, gerade gegen die Spanier. Und deswegen hat man sich ja schon was gegen Frankreich ausgerechnet, die ja noch nicht so der ganz große Name auf der Weltkarte waren damals. Ne? So, und, aber natürlich hat man schon gesehen, Gires, Tigana, Platini, Rocheteau, wie sie alle hießen, die können was. Ne?
Wahnsinn. Aber lass uns doch vielleicht noch mal ganz kurz auf die andere interessante Zwischenrundengruppe, bitte, schauen, die im Übrigen im kleinen Stadion Sarria in Barcelona, das gibt es gar nicht mehr, das ist das alte Stadion von Espanyol, die spielen ja mittlerweile im Olympiastadion.
Ja.
Und man hatte zwar gedacht, dass die Brasilianer da hinkommen als Gruppensieger, aber eigentlich war gefühlt der zweite der Gruppe, der Italien-Gruppe und der zweite der Argentinien-Gruppe. So, aber das waren, die sind nun Zweiter geworden. Und so hattest du mit Brasilien, Italien und Argentinien eine unfassbare Gruppe.
Ja, Brasilien müssen wir eh noch drüber reden.
Ja, ja, klar. Aber um das nochmal aufzuarbeiten.
Ja.
Erstes Spiel hat Claudio Gentile Diego Maradona kaputt getreten. Ja. Also da gibt es, das muss man sich mal auf YouTube angucken.
Treibjagd.
Also das ist eine Treibjagd. Das sind ungelogen 6 rote Karten für Claudio Gentile in einem Spiel. Und was Maradona da eingesteckt hat, was wirklich auch einfach sich hat letztlich gefallen lassen, der wurde null geschützt von irgendeinem. Ja. Die Argentinier waren aber auch, wie das ja oft bei Weltmeistern ist, so eigentlich ein Stück über dem Zenit drüber.
Ja.
Ne? Maradona war vielleicht mit der Last auch so ein bisschen früh, ne, überfordert. Der wechselte ja nach dieser WM dann auch nach Barcelona, wollte da dann vorspielen und sowas. 2-1 verloren und dann gegen die Brasilianer, gegen den alten Rivalen, waren sie dann eigentlich chancenlos im zweiten Gruppenspiel.
Ja.
Und haben da 3-1 verloren. Da hat er dann auch seinen Gegenspieler böse getreten, Maradona.
Ist er vom Platz geflogen.
Rot-Tätigkeit.
Ja, das war dann so, die WM lief für ihn nur wirklich nicht gut,
muss man
ganz klar sagen.
Die haben ja auch das Eröffnungsspiel damals direkt schon verloren.
Ja, gegen Belgien.
Ne? Genau, so genau.
1-0.
Und genau. Dann kam es zu diesem Spiel Brasilien gegen Italien.
Ja, bevor wir über dieses Spiel reden, muss ich einfach jetzt eine Ode an die Freude singen oder besser gesagt an die Brasilianer, ne? Weil die in der Vorrunde ja schon gezaubert haben. Also das war gegen die Russen, war es noch knapp, 2-1, aber dann gegen, ich glaube, Neuseeland 5-2, wobei die Neuseeländer glücklich waren, dass sie endlich ein Tor bei einer WM geschossen haben. Das war für die der größte Erfolg. Sumner und Woodin hießen die. Das sind so Dinge, die ich noch weiß von damals, ohne zu googeln. Aber deswegen muss ich die jetzt loswerden, ne? So, weil es gibt wieder einen Punkt. Nein, aber ernsthaft, die haben auch gegen die Schotten 4-1 gezaubert. Und mein Gott, das war eine geile Truppe. Also ich habe dabei zugesehen, habe nur noch man konnte nur mit der Zunge schnalzen.
Ja, absolut. Ich glaube, sie haben sogar das erste Spiel gegen die Schotten gehabt, weil das habe ich letzt in einem WM-Film gesehen.
Ja.
Die Schotten, die gegen die Brasilianer in Führung gegangen sind, durch Verteidiger Nery, der jubelt so, als wenn er denkt, was ist denn jetzt hier gerade passiert?
Ja, ja, ja.
Und die Brasilianer hatten eine Jahrhunderttruppe mit Eder.
Das war,
der wurde, Mann mit links, die Hostessen haben ihn zum Mann mit dem knackigsten Po gewählt.
Ja,
und Zico und Sokrates und Cerezo und also Wahnsinn.
Ja, aber dass das dann nachher der einzige Titel war, also der Knackarsch des Turniers zu sein, ist natürlich ein bisschen schade, weil diese Mannschaft, du hast sie gerade erwähnt, das waren ja Namen und die haben auch genauso gespielt, wie die Namen klingen. Also das war einfach wunderschön.
Wobei da man tatsächlich sagen muss, es wird ja dann immer gesagt, das war sicherlich mit den Ungarn 54 und den Holländern 74 die beste Mannschaft, die keinen Titel gewonnen hat.
Ja.
Man hat sich auch immer so ein bisschen auf den Torwart Valdir Perez und man hat gesagt, Serginho ist kein richtiger Mittelstürmer, das waren die beiden einzigen Problemzonen. Wenn man sich die Tore nochmal ansieht, der Italiener, muss ich sagen, kann ich dem Torwart keinen einzigen Fehler machen. Da sieht eher Zoff beim Tor von Sokrates eher schlecht aus.
Ja, ja, ja.
Aber die Italiener haben das nicht nur mit Mauern, die haben das echt, das war ein Top-Spiel der Italiener, das gehört leider zur Wahrheit auch dazu.
Ja.
Und das war ja ein irrer Spielfilm, ne? Also,
die Phönix aus der Asche, die Italiener, ne?
Absolut. Irre. Und Paolo Rossi, das war die Wiedergeburt.
Alle drei Tore.
Er war schon nach der Vorrunde total, eigentlich schon die Presse hatte auf ihn sich, und dann macht er da alle drei Tore in diesem Spiel. Unfassbar.
Ja, das war auf jeden Fall.
Und nach dem 3-2, da waren ungefähr noch 15 Minuten zu spielen, da hat man das erste Mal das Gefühl gehabt, die Brasilianer verlässt jetzt selber gerade ihr Selbstvertrauen, ihr ursprünglicher Stil. Da wurden sie dann das erste Mal hektisch und du hast richtig gemerkt, die Verzweiflung war ihnen anzusehen. Das gibt es doch gar nicht. Das endet jetzt hier.
Ja, das konnten die auch gar nicht verstehen. Nee, das hast du wirklich den Leuten im Gesicht angelegt. Genau. Also ich kann mich noch gut erinnern an das Spiel. Und ich habe natürlich auch, klar, das war meine Mannschaft. Ne? Also wir Deutschen, okay, die haben halt so
gespielt. Aber das darf man ja auch, der jüngeren Generation mal erklären. Man hatte ja damals überhaupt nicht die Möglichkeit, brasilianische Mannschaft, hast du halt selten gesehen. Ne? Und dann wusstest du, ja, okay, die kommen mit so einer Jahrhunderttruppe. Mein Papa hat mir dann irgendwie erzählt, ist jetzt wirklich, also wer da alles mitkommt und dann ein paar Namen und was weiß ich nicht alles. Ne? Das fand man ja super, aber man hatte die ja alle noch nie spielen gesehen. Dann sind die da so aufgetrumpft, das war ja Wahnsinn.
Ja, was du sagst, ist sehr wichtig, weil die Südamerikaner, heute hast du einen Überblick über alles. Ne? Es wird alles übertragen, Copa America, sonst was alles. Ne? Es ist wirklich alles einsehbar. Damals hast du die wirklich nur gesehen, wenn die mal zu einem Freundschaftsspiel kamen.
Ganz genau, genau.
Also während zwischen den Turnieren. Und das kam nicht oft vor. Ne? Und es gab auch keine extra Berichte, es gab keine Fernsehsendungen, nur Goal, nur über den südamerikanischen Fußball, nichts davon, gar nichts. Du hast die wirklich nur bei den großen Turnieren gesehen und du hast von den Berichten gelebt, die du irgendwo gelesen hast. Es gibt ein neues Wundertalent, er heißt Maradona oder was weiß ich. Also und dann hast du den aber erst mal bei einem Turnier gesehen.
Aber nochmal für die Namen vielleicht noch nie so gehört haben oder die Spieler nicht gesehen haben. Also Cheftrainer Tele Santana, nominierte für dieses Spiel. Valdir Perez in der Kiste.
Okay.
Oscar hieß der. Ja. Genau.
Geiles Tor gegen die Schotten gemacht.
Genau. Dann Leandro, Luisinho und Junior. Junior, einer der besten Defensivspieler, die es gab.
Ja.
Sokrates, der Philosoph als Denker. Cerezo, der hat, glaube ich, diesen grauenhaften Fehlpass gespielt vor dem 2-1 der Italiener. Zico Falcao. Falcao, der in Rom gespielt hat.
Ja, ja.
Serginho, den habe ich, und Eder. Also eine Truppe. Und da kam ja noch dazu, dass zum Beispiel in Ländern wie Italien, glaube ich, durftest du ja nur 2 Ausländer überhaupt haben.
Ja.
Das heißt, da ist nicht jeder Brasilianer direkt nach Europa gewechselt. Da waren viele noch in der Heimat, die gespielt haben. Und dann kamen die dahin in ihren, ja, die Trikots sind ja auch sehr auffällig und sowas. Ne?
Ja,
also das war schon ein Ereignis.
Das war ein Ereignis. Und wie gesagt, diese Tore, die die geschossen haben, die waren auch definitiv also wie gemalt.
Ja. Ne?
Also Eder, 2 Fernschüsse, Sokrates mit einem Fernschuss, Oscar mit diesem geilen Tor gegen die Schotten. Also es waren, ja, ich kann aus dem Schwärmen gar nicht mehr, komme ich nicht mehr raus.
Wenn wir schon beim Schwärmen sind, im Halbfinale standen dann Italien und Polen. Italien hat mit 2 Rossi-Toren kurzen Prozess mit den Polen gemacht. Aber jetzt, Polen
mit Boniek. Ne?
Ganz genau, immer noch mit Boniek. Mhm. Nicht immer noch, sondern Boniek war halt, es gab ja 74 diese große mit Lato, mit Dana.
Der war 82 auch dabei, Lato, ne?
Ja, genau, richtig.
Aber war nicht mehr in der...
Nee, hatte auch schon ein bisschen lichtes Haar bekommen.
Ja, noch lichter als vorher.
Ja, genau. Aber wir müssen natürlich jetzt über das Halbfinale sprechen.
Ja, natürlich. Der Thriller von
Sevilla. Im Backofen von Sevilla.
Ja, also unvergessen. Und wir haben ja schon für das Buch seinerzeit über dieses Spiel gesprochen. Und da hast du ja auch erzählt, dass du ja eigentlich irgendwann ins Bett solltest, weil du warst ja noch ein bisschen jünger.
Ganz genau.
Und deine Mutter natürlich besorgt und den jungen Thomas.
Ja, also ich weiß noch genau, mein Vater war beruflich unterwegs und ich habe das Spiel mit meiner Mama angeguckt.
Ja.
Und meine Mutter, heute glühender HSV-Fan, also sie ist mittlerweile fast in unserer Familie der Ultra. So.
Okay.
Klar, die wollte das natürlich auch schauen und am nächsten Tag war halt Schule.
Mhm.
War ja, glaube ich, ein Donnerstagabend, glaube ich.
War auf jeden Fall in der Woche.
Ja, Donnerstag, genau.
Ich war in der Berufsschule zu der Zeit,
ja.
Aber ich durfte gucken.
Und ich war, wie gesagt, 10.
Hm.
Und erstmal, gut, du kannst das Spiel gucken. Ja, aber es gibt jetzt Verlängerung, ne? Ja, aber, ja, okay, Verlängerung kannst du noch gucken. Und dann, man wusste ja gar nicht eigentlich, was am Ende einer Verlängerung passiert.
Ja.
Weil es ja dann das erste Elfmeterschießen.
Ja. Immer die Deutschen dabei.
In der Historie.
76 bei der EM.
Und wie gesagt, ich weiß noch, dass vom Haustelefon hat meine Mutter dann meine Patentante angerufen und die beiden haben in der Pause vom Elfmeterschießen darüber debattiert, was jetzt passiert. Herrlich, muss ich
herrlich
sagen.
Ne?
Ja. Ja, absolut. Meine Mutter ist treuer Fan, meine Eltern unseres Podcasts hier, unserer WM-Historie.
An dieser Stelle.
Also Mama, schöne Grüße, Mami.
Jo, er benimmt sich. Alles Gute. Gut, aber dann zum Spiel zurück. Das fing ja schon die Deutschen gut an. Also du hast eigentlich relativ schnell gemerkt, dass hier entwickelt sich heute ein gutes Spiel.
Also, darf man eins nicht vergessen, ich glaube, es war um 21 Uhr Anpfiff, wer mal im Juli in Sevilla war.
Ja.
Es ist unerträglich eigentlich.
Über 30 Grad noch.
Ja, weit über 30, aber vor allen Dingen auch eine Luftfeuchtigkeit. Also Irre. Da bist du schon, wenn du vom Hotel zur Kneipe gehst, schwitzt du schon.
Ja.
Und dann haben die da 120 sind die gegangen.
Ja, und in was für einer Art und Weise, das war ja ein Hin und Her. Also erstmal natürlich klar die Führung, Fischer und der Torwart hält und wer war es? Ettori, Jean-Luc Ettori hält und der Ball prallt Libarski vor die Füße und der senzt ihn rein. Also,
muss man auch mal sagen, Litti in dem Turnier, das war einfach eine Freude nur.
Der junge Libarski halt.
Ganz
das
genau.
War wirklich so ein absoluter Positivpunkt, einer der wenigen Positivpunkte, die diese Mannschaft zu bieten hatte. Neben ihrer sportlichen Leistung. Der ist einfach durch seine Tricksereien aufgefallen, durch sein unbedarftes und, wie soll ich sagen, durch sein Auftreten halt. Ne? Ja. Und dann natürlich dann auch durch seine Art zu spielen. Und dann hat er dort noch das Tor gemacht. Sehr schön, hat ja auch gegen die Spanier ein wichtiges Tor gemacht und das zweite von Fischer vorbereitet. Also ein Kölscher Sieg dann in dem Fall
sozusagen. Aber man darf vielleicht auch erstmal sagen, du hast eben einen wichtigen Punkt angesprochen. Die Franzosen waren ja eigentlich auf der Fußballweltbühne gar nicht kein Thema. Die haben 58 sind die Madrider geworden.
Ja.
Die hatten noch keinen einzigen Titel gewonnen. Zwei Jahre später hat diese Mannschaft dann zu Hause den Europameistertitel gewonnen. Mhm. Aber was du gesagt, also die hatten ja Spieler drin. Marius Tresor.
Ja.
Wahnsinn, was für ein Typ, ne?
Schrank.
Ein Schrank. Und dann Manuel Amoros, einer der ersten offensiv denkenden Außenverteidiger.
Der eine Riesenchance in der 90. Minute hatte.
Ne? Absolut.
Ball in die Latte geknallt.
Ja, er sagt auch immer noch, dass er teilweise immer noch daran heute denkt. Dann dieses Mittelfeld. Alain Giresse, Jean Tigana, Michel Platini und Bernard Jean-Genie, der wurde dann später, 4 Jahre später von Fernandes ersetzt.
Das klingt ja schon nach Lyrik.
Ne? Also Wahnsinn, Wahnsinn. Aber man darf auch mal sagen, in dem Falle, die deutsche Mannschaft, die wir jetzt auch hart kritisiert haben, also Schumacher, Weltklasse-Torhüter, Stielicke, Weltklasse-Libero, Manny Karls, Weltklasse, Karl-Heinz Förster, Weltklasse, sein Bruder Bernd, internationale Klasse, Tremmler, internationale, Priegel, Weltklasse, Rummenigge, Weltklasse, Magath, Weltklasse, Rubesch, Weltklasse, Breitner, Weltklasse, Fischer, Weltklasse, Pierre Littbarski, Weltklasse. Also wenn ich sie alle mal zu ihrer besten Zeit hole, was ist das für eine Mannschaft?
Das ist eine super Mannschaft und das wird immer so ein bisschen gesagt, diese WM war nichts. Nein, diese WM war aus deutscher Sicht schon eine gute. Es gab halt diese Nebendinge, die passiert sind und die leider in diesem Spiel ja auch das Spiel total überlagert worden, kommen wir gleich zu. Die Franzosen haben dann natürlich auch sich gewehrt, eben weil sie auch eine große Mannschaft haben. Es kam dann zu diesem Elfmeter. Platini verwandelt den humorlos, also relativ sicher. Und das Spiel ging eigentlich so hin und her.
Genau, in der regulären Spielzeit ging es hin und her. Das 1-1 nach 90 Minuten war auch völlig berechtigt. Und dann haben die Franzosen einfach angezogen und haben 3-1 geführt. Und ich schwöre dir, wenn du auf der Welt Freigeld verteilt hättest, als einer auf den Sieg der Deutschen tippt, da hätte keiner mehr. Die wirkten mausetot.
Mein Bruder ist nach dem 3-1 ins Bett gegangen.
Ja, genau, so war das.
Weil der muss am nächsten Tag früh raus bei Ford, muss mir sowieso sehr früh anfangen. Und hat dann gesagt, nee, das wird mir zu spät und das ist jetzt gelaufen.
Und dann hat François Mitterrand gesagt, mon Dieu, Rummenigge. Genau, weil dann wurde Rummenigge eingewechselt in der 97. Und er macht ja relativ schnell mit diesem wirklich artistischen Außenristfallzieher.
Das war ein komisches Tor.
Ja, ja.
Also ein schönes, aber auch komisch, wie er sich da gedreht und gewendet
hat.
Das ist Weltklasse. Das ist
richtig, absolute Weltklasse.
Richtig klasse. Und ich habe meinen Bruder sofort aus dem Bett geholt, ne, nach dem Motto, es wird jetzt wieder spannend. Ja, und dann was 3-3, das ist ja auch ein Tor wie gemalt. Ne?
Also ich glaube, Litti, ne, der sich auf Außen durchspielt.
Nach innen
den Ball in die Mitte. Rubesch steht in der Luft, köpft ihn auf Klaus Fischer. Also das war ja auch immer die Diskussion, können die beiden überhaupt zusammen, Fischer und Rubesch?
Ja.
Und ganz ehrlich, dieses Tor von Klaus Fischer ist ein Gemälde.
Ja,
einfach.
Ne? Ja, genau, kann man sich aufhängen überall.
Ja, das kannst du dir, ist ja auch im Deutschen Fußballmuseum, du kannst dich ja da reinlegen, wie er dann da liegt. Also Wahnsinn.
Also das muss sein. Und dann 3-3. Und da habe ich natürlich auch daran gedacht, Mensch, das ist ja wie 70. Ne? Also
minimal nur, wenn überhaupt dahinter. Ich würde es fast auf eine Ebene erheben.
Wir kommen leicht auf Elfmeterschießen, weil ich glaube, das Einzige, was das diesen Status so ein bisschen verhindert hat, ist halt diese widerliche Schumacher-Aktion.
Ja, genau.
Das ist halt, da müssen wir natürlich auch drüber reden.
Da müssen wir drüber reden,
also Battiston wird eingewechselt, war ja Einwechselspieler und kurz danach, war er nur 3 Minuten auf dem Platz, rennt er alleine auf
Schumacher. Kriegt einen Pass, glaube ich, von...
Jetzt weiß ich nicht mehr, wer es war.
Was, Platini vielleicht oder sowas? Ich glaube, es gab auch irgendwie...
Die hatten ja genug, die einen guten Pass schlagen konnten.
Ja, aber die Franzosen hatten doch irgendwie auch ein Thema. Platinis Frau, war die nicht irgendwie mit einem... Da wurde eine Affäre unterstellt mit einem anderen Nationalspieler. Und irgendwie hatte auch Batistão noch was damit zu tun. Also das war auch nicht alles ganz
so einfach. Wir kommen gerade in den Bereich des Goldenen Platz.
Genau. Aber Batistão lief alleine auf Schumacher zu. Und man muss ehrlich sagen, das ist ein Foul von einer dermaßenen Brutalität. Hm. Das ist, ich meine, das ist röter, kann man eigentlich nicht sein, weil Schumacher irgendwann, glaube ich, realisiert, ich krieg den nicht mehr und der springt ihm wirklich mit dem Arsch ins Gesicht.
Ich glaube, ich kann das bis heute nicht verstehen, was er da...
Das glaub, kannst du dir eigentlich auch nicht angucken, muss man ehrlich sagen.
Ich verstehe auch nicht, was ihm dadurch im Kopf gegangen ist.
Also ganz ehrlich, das muss man jetzt wirklich mal ganz klar sagen, für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, da kann man froh sein, dass Batistão nicht tot ist.
Also es sah schlimm aus, es war, als wenn er vom Bus gelaufen.
Ja, genau das, ne? Genau so. Weil die kommen aus entgegengesetzten Richtungen mit Vollspeed und der springt dem wirklich mit seinem Hinterteil mitten ins Gesicht. Das ist Wahnsinn.
Ja, mit dem Hüftknochen
hier. Genau,
ja, erwischt, genau. Das ist ja ziemlich das ist hart und da wird durch nichts abgefedert und er nietet ihn gerade so um.
Ja, und
ich habe das im ersten Moment aus dem Augenwinkel gesehen, weil das andere Auge folgte erstmal
dem Ball. Der Ball ist dann am Tor, leer im Tor, Manny Karls läuft da hinterher und der läuft am Tor vorbei.
Der Witz wäre, ne, stell dir mal vor, der wäre reingegangen, dass wir das Tor hätte gezählt.
Ja, ja, klar.
Dann wäre das wahrscheinlich das Siegtor gewesen, aber Batistão halb tot auf dem Platz so ungefähr.
Ganz genau, ja.
Also das war schon eine Szene, die ich... Klar, man hat in dem Moment so ein bisschen sich auch selbst erschrocken. Mhm. Aber ich habe mich auch erschrocken, was macht der da? Dass Schumacher hart als Torwart war, ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Aber der war das ganze Spiel schon so aufgeladen.
Ja, ja.
Der hat sich ja teilweise auch auf, das waren keine Fouls, aber er hat sich dann, sagen wir mal, in der Abwehrreaktion lässt sich mehr oder weniger auf den Gegenspieler fallen.
Ja, ja. Ne?
Und
also der war wirklich, ganz ehrlich, du hast den
Eindruck, Adrenalin gebadet.
Wenn du das heute dir anguckst, denkst du, der hat irgendwelche Substanzen
könnte man
sich eingeschmissen. So denkst du es.
Ja, er hat ja mal später gestanden, das gemacht zu haben, aber halt nicht in diesem Spiel.
Ja, ja, genau.
So, und da kommen wir wieder auf das zurück, was da sich da so wahrscheinlich über Wochen aufgestaut hatte. Weil man versucht, eine Erklärung zu finden. Schumacher ist ja 4 Jahre später, da greife ich jetzt vor, in Mexiko natürlich auch geläutert gewesen. Da war ja im Prinzip der Samariter, hat Hugo Sanchez bei Wadenkrämpfen geholfen, hat immer die Gegenspieler umarmt. Ne? Das trägt er ja bis heute mit sich. Er wird ja, es gibt ja auch bei jeder Weltmeisterschaft, es wird nie über seine Leistung gesprochen, immer über diese Szene. Mhm. Und er muss sich jedes Mal rechtfertigen und verteidigen, wo es nichts zu rechtfertigen und zu verteidigen
gibt. Ja, vor allen Dingen, weil du da natürlich, und das war ja noch viel schlimmer als das Foul, das ja schon abartig ist, die Reaktion danach.
Ja,
also die war ja, also die ist ja durch nichts zu entschuldigen, weil du siehst, wie du sagst, der liegt halbtot, du merkst ja auch die Brisanz der Situation. Ja. Und der lehnt Kaugummi kauend gelangweilt am Pfosten, könnt ihr den jetzt bitte mal runtertragen, ich will weiterspielen.
Ja, so ungefähr.
Ne? Und er hat es versäumt, nachzufragen in der Kabine, er hat sich nicht erkundigt, er musste ja praktisch zu einer Entschuldigung genötigt werden. Also das war ein Desaster.
Und die Jacketkronen noch
dazu. Ja, ich hoffe, ihm geht es bald besser und die Jacketkronen bezahle ich ihm.
Also er erklärt es ja immer wieder und er sagt immer wieder, er sagt ja, es wäre... Es ist ein schlechtes Gewissen gewesen, dass er da so gestanden hätte. Ich glaube es ihm auch ein Stück weit. Ne? Also ich glaube, er wusste einfach mit der Situation nicht umzugehen. Er hat sich verhalten wie ein dummer, verzogener Bengel in dem Moment. Ja. Das sollte er vielleicht auch mal sagen. Ich habe mich scheiße verhalten. Ich habe das wirklich absolut... Das kommt ihm nicht so richtig über die Lippen. Er versucht es immer noch irgendwie zu relativieren.
Ich meine, es gab ja dann irgendwann später auch so ein Versöhnungs... später mal mit Batistão so. Aber so dieses richtige, ich habe mich verhalten wie der letzte Idiot. Ich bin froh, dass der nicht gestorben ist. Sowas hat man in der Klarheit irgendwie vermisst. Ist. Mhm. Und ist natürlich, und damit kommen wir jetzt gerade noch zu dem Elfmeterschießen, natürlich eigentlich für ihn auch, für ihn selber ja auch schade, weil damit seine großartige Leistung im Elfmeterschießen, denn ich meine, du musst ja auch die Kameraführung mal sehen, wie heute ein Elfmeterschießen durchchoreografiert ist. Ne? Also Uli Stielike, du merkst, der fängt an zu tippeln, der weiß gar nichts mehr und schießt diesen grauenhaft schlechten Elfmeter und Ettori hält den.
Also alle, die ich kenne, haben gesagt, also der verschießt.
Ja.
Der schon so vom Mittelkreis dahin lief, verzagt, so leicht.
Und dann... Der bricht ja zusammen. Du glaubst wirklich, der vergräbt sich jetzt da. Und Litti muss ihn fast wegholen. Und du siehst dann das Bild, Stielike geheult, Litti hat ihn im Arm. Und merkst plötzlich an Littis Reaktion, oh, Schumacher hat ja den Elfmeter von Didier Six gehalten.
Ja.
Den man gar nicht sieht.
Nee, den sieht man nicht.
Man sieht nur
die Endphase.
Ja, und man sieht es dann in der Zeitlupe irgendwann.
Ja.
Ja, und dann haben ja alle wieder getroffen. Dann Maxime Bossis, der ist ungefähr genauso wie Stielike dahin gegangen. Das war der die Schienbeinschoner immer so raushängen hatte. Und der kauert ja dann auch nach seinem Verschossenen da. Und dann muss ich ehrlich sagen...
Ob der große Moment des Horst Rubesch.
Ist für mich... Aber das muss man sich ja auch nochmal überlegen. Heute nimmt sich ja jeder den Ball, justiert den nochmal dahin.
Küsst ihn.
Und Rubesch geht los an der Mittellinie, geht bis 4 Meter vor dem Ball, der da liegt... guckt kurz drauf, nickt dem Schiedsrichter zu, dreht sich einmal um die eigene Achse, läuft durch und schießt den Ball ins Eck. Also das ist einer der coolsten Elfmeter, die ich jemals gesehen habe.
Bin ich bei dir. Also das war eine unglaublich eiskalte, coole Aktion. Ja. Aber die beschreibt auch, glaube ich...
Ich glaube, so kann man das Gemüt von Horst Rubisch.
Horst Rubisch.
Geiler Typ.
Ja, komm. Den mache ich dann halt einfach
rein. Ja, den mache ich den jetzt auch noch weg.
Mach noch keinen Tanz, kein Zitrober, rein damit. Ne?
Ganz genau.
Ja, und dann stand Deutschland auf einmal im Finale und
da muss man dann dazu sagen, die sind dann halt viel zu spät erst in Sevilla im Flughafen. Die hingen da 5 Stunden am Flughafen rum. Die sind erst morgens um 7 Uhr in Madrid angekommen, also am Freitagmorgen.
Das ist ja eigentlich ein Skandal, aber ich glaube, das kannst du nach der WM, wie du dich da verhalten hast, gar nicht mehr groß.
Nein, aber da muss man natürlich sagen.
Aber wir können es im Nachgang machen.
Ich bin ja schon jemand, der auch immer der Meinung ist, dass die Fußballer über vieles sich zu sehr beschweren, aber nach dieser Hitzeschlacht hängst du dann am Flughafen, hast keine Möglichkeit auch dich zu regenerieren. Die Mannschaft war dann im Finale, das muss man sagen, das war ein relativ unspektakuläres Finale, obwohl Italien einen Elfmeter verschossen hat, glaube ich, mit Caprini und sowas. Ja. Die Mannschaft war einfach total platt. Karl-Heinz Förster hatte Rossi eigentlich gut im Griff, der hat dann trotzdem sein obligatorisches Tor gemacht. Man muss sagen, die Bilder von Tardelli, wie der sich freut.
Ja, die Augen treten ja bald hervor. Ne?
Ja, was für ein Jubellauf.
Ja.
Antonioni, der ja nicht spielen konnte, der geniale Mittelfeldregisseur, Graziani, der früh ausgewechselt werden musste.
Ja.
Ich glaube, für den kam ja dann Altobelli kam dann irgendwie rein. Der hat ja auch noch getroffen.
Ja,
und auch die Bilder, wie die dann sitzen, Caprini und Gentile auf dieser Jubeltraube und so. Also man muss ehrlich sagen, diese Jubeltraube, dieser Jubel der Italiener, das ist ein schönes Bild eigentlich.
Der alte, ziemlich greise Ministerpräsident oder wer war?
Ja, Pertini.
Pertini, genau.
Ah, Pertini. Dann auch der auch nicht viel jüngere Enzo Berzot an der Linie. Ne? Der den alten Causio noch 10 Minuten vor Schluss eingewechselt, also der Triumph der alten Männer und sowas.
Ja, stimmt, und der kam ja auch noch.
Ja. Und kleine Randbemerkung dazu noch, mein Freund Bernd Hoff würde sagen Petitesse. Paul Breitner hat den Ehrentreffer erzielt und war damit der erste Spieler, der in zwei
Der erste deutsche Spieler,
der in zwei WM-Finals getroffen hat. Ja. Genau, ja, es gibt noch Brasilianer, die 62 und 58, genau.
Ja. Und Fava, glaube ich. Aber das ganz genau bin ich ja jetzt nicht. Aber auf jeden Fall gab es schon welche. Aber der Breitner hat das jetzt einer der wenigen geschafft. Gab, glaube ich, insgesamt nur 3.
Ja.
Aber das war dann halt dann wirklich nur der Ehrentreffer. Aber gut, wir wollen ihm das nicht nehmen und es hört sich auch ein bisschen besser an, wenn du nur 3-1 verlierst anstatt 3-0. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zur ersten Halbzeit. Da ist nämlich einem gewissen Herrn Stielicke aufgefallen, dass das mit Rummenigge gar nicht geht.
Ne? Ja, genau.
Und der muss wohl halb wahnsinnig geworden sein auf dem Platz. Der wollte unbedingt Weltmeister werden in Spanien, wo er damals gespielt hat,
genau.
Real Madrid. Und das war ihm sehr dran gelegen. Und der muss wohl dann auch den Trainer bedrängt haben, also Derbal. Und natürlich auch Rummenigge selbst. In der Halbzeit ist er auf ihn losgelaufen und hat ihm gesagt, lass dich auswechseln. Das sieht doch jeder, dass du nicht fit bist. Ne? Mhm. Hat der Rummenigge gesagt, nein, mache ich nicht. Ne? Mhm. Das ist auch wieder so eine Sache. Natürlich kann so ein Spieler mit der Klasse so ein Finale vielleicht dann doch entscheiden. Da stand es ja noch 0-0 zur Pause.
Ja.
Da wäre ja noch was gegangen. Aber ansonsten war... Also ich glaube, die hätten auch einen anderen Spieler bringen können. Das hätte auch nichts gebracht.
Also man muss sagen, in dem Falle,
wie sie sich dann
gesteigert haben, waren die Italiener ein würdiger Weltmeister. Und der Spieler des Turniers für mich war Bruno Conti. Also was der gelaufen ist, es gab, glaube ich, keinen Grashalm, mit dem der nicht per Du war. Das war Wahnsinn.
Ja, ist ja auch fast auf der Höhe, ne, von dem
Grashalm. Ja, ja.
Also viel größer ist er ja nicht. Nein, aber ein ganz großer natürlich im Fußballbereich. Und Paolo Rossi haben wir ja schon gewürdigt, hat natürlich auch sein Finaltor gemacht. Ne? Und du hast ja mit dem großen Paolo Rossi, der ja leider auch schon verstorben ist, hast du ja auch mal die Klingen gekreuzt. Ne?
Ganz genau, das vielleicht
fußballerisch.
Wir waren damals mit dem DSF-Team deutscher Medienmeister 5-mal und haben dann die Europameisterschaft gespielt gegen Tele Piu, glaube ich, aus Italien, die angetreten sind mit 3 oder 4 ehemaligen Nationalspielern und dann war Boban sogar noch dabei oder sowas.
Ja.
Und ich habe als Kapitän mit Giuseppe Bergomi, auch in der 82er-11, den Wimpel getauscht. Ja. Es gibt leider noch nicht mal ein Foto davon.
Scheiße.
Also es gibt Fotos von uns, wie wir da mit Bergomi stehen, aber mit dem Ding da.
Ja.
Und Paolo Rossi hat auch mitgespielt. Ein ganz bescheidener, leider ja schon verstorbener Spieler, der mit so einem Jeansjäckchen kam, so gefroren hat, wenn er geraucht hat und sowas, aber total nett die beiden, also Bergomi und Rossi aus dieser Elf, ganz, ganz feine Typen.
Ja, aber du warst dann auch endgültig WM angefixt, glaube ich, nach dieser WM.
Absolut.
Also warst ja sowieso schon wahrscheinlich totaler Fußballer durch und dementsprechend hast du dann sozusagen deine erste WM gemacht. Damit sind wir aber eigentlich fertig mit der
Damit WM sind wir durch.
82. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Machen wir einen Deckel drauf und hören uns in 4 Jahren wieder. Ne?
Hören uns in 4 Jahren wieder. Ne? Ich freue mich schon, wenn wir in 4 Jahren dann unseren Termin wahrnehmen. Nein, das war's für heute. Und euch nochmal einen lieben Dank. Und ich habe natürlich vergessen, euch nochmal darum zu bitten. Bitte teilt doch immer weiter unsere jeweiligen Podcast Links, ne, die man halt dann teilen kann, oder macht ein bisschen Werbung und abonniert und macht das. Ich mache das ja schon fleißig. Wir kriegen auch sehr, sehr viel Feedback, freut uns sehr. Das darf gerne noch ein bisschen mehr werden. Wenn ihr da noch ein bisschen fleißig teilt, dann haben wir die Chance, noch mehr Leute zu erreichen. Ja, Thomas, für heute sind wir fertig, würde ich sagen.
Ganz Mario, genau. Und freuen uns auf die Fiesta Mexicana. Tschö.
Absolut. Ciao.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Demnächst wieder auf allen Kanälen.